Der Herr ist auferstanden. Das Christentum ist die Religion, die behauptet, dass das wichtigste Ereignis im Laufe der Menschheitsgeschichte die Auferstehung Christi ist. Deswegen möchte ich heute mit dir über seine Auferstehung sprechen und ich werde ein Plädoyer dafür halten, dass Jesus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist. Denn es gibt gute und gewichtige Gründe, das zu glauben. Aber was erlaubst du dir zu glauben, wenn du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Erstmal ein paar historische Fakten. Über das Römische Reich kann man viel sagen, nur nicht, dass sie gnädig mit Straftätern umgegangen ist. Und wenn die Römer auf etwas Wert gelegt haben, dann darauf, dass sie ihre Macht und Überlegenheit demonstrieren konnten. Wenn die Römer eins konnten, dann Exempel statuieren und Menschen töten. Wer sich dem Willen Roms widersetzte, wer sich einem Befehl eines römischen Hauptmanns widersetzte, an dem wurde ein Exempel statuiert. Jesus wurde als aufständischer König der Juden hingerichtet. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum stand auf seinem Kreuz geschrieben. Die Römer wussten, wie man Menschen tötet. Jesus war tot, er starb am Freitag. Sein Leichnam wurde von Josef von Arimathäa noch am selben Tag, das heißt vor Sonneneinbruch, in ein Grab gelegt. Denn nach jüdischer Sitte beginnt der nächste Tag schon am Abend. Wer sich an den Schöpfungsbericht aus Genesis 1 erinnert, dort steht dann jeweils nach den einzelnen Schöpfungstaten, und es ward aus Abend und Morgen der erste, der zweite und der dritte Tag und so weiter. Und dann wäre ja schon Sabbat gewesen, der Ruhetag, und der beginnt auch heutzutage bei den Juden noch am Freitagabend. Nach damaliger Totenpflege sollte der Leichnam mit Kräutern bestreut, mit wohlriechenden und mit Ölen eingerieben werden. Die Frauen wollten das tun, haben den Sabbat über gewartet und sind dann am Sonntag früh beim ersten Tageslicht zum Grab gegangen. Sie hätten natürlich auch am Samstagabend gehen können, nach Sonneneinbruch. Aber wer will schon in der Dunkelheit zu einem Grab gehen? Damals gab es noch kein elektrisches Licht. Am Sonntagmorgen waren sie am Grab. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Das Leinentuch, in das Jesus gelegt war, lag da. Jesu Leichnam nicht. Das Grab war leer. Und deswegen feiern wir am Sonntag, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist, den Ruhetag. Und jeden Sonntag feiern wir Jesu Auferstehung. Und ja, nach jüdischer Zählung ist der erste Tag der Woche der Sonntag, nicht der Montag. Jesus ist der Maria und noch anderen Frauen am Grab erschienen. Frauen galten damals nicht als glaubwürdige Zeugen. Sie waren eben keine Männer. Und darum ist es glaubwürdig, dass die ersten Zeugen Frauen waren. Hätte man hier einen Trick anwenden wollen, man hätte Männer als Zeugen genommen. Sie haben es den Jüngern verkündigt und von den Jüngern ist Jesus dann als Ersten dem Petrus erschienen. Und dann auch den Jüngern, die auf dem Weg von Jerusalem wieder nach Hause waren, den sogenannten Emmaus-Jüngern. Und dann ist er noch anderen aus dem Zwölferkreis erschienen und zum Schluss 500 seiner Nachfolger. Der Apostel Paulus schreibt das im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel so. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch mir erschienen. Das größte Ereignis der Geschichte hatte viele Zeugen. Zwei von Jesu Jüngern, zwei Männer, die Jesus live und in Farbe erlebt haben, haben ihr Leben gelassen, um seine Auferstehung zu bezeugen. Petrus wurde in Rom hingerichtet. Er hatte den Weg in die Hauptstadt des Weltreiches gemacht, um den Glauben an Jesus zu predigen. Während der ersten Christenverfolgung unter Nero, der behauptet hatte, dass die Christen schuld am Brand Roms waren, ist er als Märtyrer gestorben. Jakobus, der Bruder von Jesus, der lange Zeit als eine der Säulen in der ersten Gemeinde, die damals in Jerusalem entstand, galt, wurde von einem Nachfolger vom König Herodes umgebracht. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 12. Mit einem Schwert wurde er erschlagen. Und auch dem Paulus ist Jesus erschienen. Paulus war von der Wirklichkeit des Auferstandenen durchdrungen und er hat seine Auferstehung gepredigt. Als Paulus in Rom war, wurde er wie Petrus unter Nero umgebracht, weil er die Auferstehung bezeugt hat. Das Grab Jesu ist später keine Pilgerstätte geworden zu der Zeit der Apostel, denn jeder wusste, Jesus ist nicht hier. Christen mussten weitere Verfolgung erleiden, von den Römern, aber auch von den Juden. Denn der christliche Glaube galt als Gotteslästerung. Auf dem Hintergrund erklären sich auch die harten Worte über die Juden im Neuen Testament, zum Beispiel im Johannesevangelium. Viele der ersten Christen haben einen hohen Preis dafür zahlen müssen, zu ihrem Glauben zu stehen. Klingt das realistisch, wenn man sagt, das war alles eine große Verschwörung? Gezielt wurde gelogen, verschwiegen und manipuliert, damit man, ja, wozu denn eigentlich? Und wann hätte so eine Verschwörung angefangen? Also war Jesus der Hauptverschwörer? War Jesus ein Lügner oder einer, der maßlos übertrieben hat, als er gesagt hat, dass er der Messias ist, der von Gott Gesalbte, obwohl er wusste, dass er es nicht ist, dass er nicht Gottes Sohn ist? Dann hätte er doch vor dem Gericht noch einen Rückzieher gemacht. Niemand lässt sich doch für eine Lüge und dann noch umbringen und dann noch auf so eine grausame Art und Weise. Oder war Jesus vielleicht verrückt, einfach durchgedreht? Aber passt das zu den klugen Worten, die Art, wie er mit den Menschen umgegangen ist und ihnen gut getan hat, dass ihm so viele nachgefolgt sind, dass er die Liebe gepredigt hat und die Vergebung? Dass er tiefe Sicht in den Menschen hatte, und im Neuen Testament wird immer wieder davon berichtet, dass Jesus wusste, was in dem Herzen seiner Freunde und seiner Feinde vor sich ging. Er hat sie darauf angesprochen, ihnen Mut gemacht oder sie zur Ordnung gerufen. Und passt das zu einem, der nicht mehr zurechnungsfähig ist, die vielen klugen Gleichnisse zu sprechen, die uns noch heute zum Denken anregen? Das klingt alles nicht nach einem Verrückten und auch nicht nach einem Lügner. Das klingt danach, dass Jesus war, wer er gesagt hat, dass er sei. Damals war klar, dass weder die Römer noch die herrschenden Hohepriester Spaß in der Angelegenheit Jesu verstehen würden. Und für eine Lüge sollten die Jünger sich so vielen Unannehmlichkeiten aussetzen und zuletzt ihr Leben riskieren? Oder waren die Jünger Jesu auch verrückt, weil sie Jesus gesehen hatten? Waren denn alle verrückt? Alle aus dem Zwölferkreis und auch die noch, die später hinzugekommen sind, und dann auch noch die 500, von denen Paulus schreibt. von denen Paulus schrieb, dass sogar noch einige lebten, dass man sie also befragen konnte. Alle sollen verrückt gewesen sein und nichtsdestotrotz eine wunderbare Gemeinde in Jerusalem gegründet haben, in der sich Menschen um sie geschart haben, die unbedingt von ihnen, von Gott und von Jesus hören wollten. Ich glaube, kein Jünger war verrückt. Denn wäre es so gewesen, irgendwann wäre diese Gemeinschaft einfach auseinandergebrochen. Irgendwann wäre der Anfangsenthusiasmus nicht mehr genug gewesen, die Gemeinde zu halten, und irgendwann wären die Verrückten zusammengebrochen. Aber ja, die Erscheinungsberichte sind schon merkwürdig. Die Maria am Grab, voller Trauer und Tränen, und sie erkennt Jesus nicht einmal. Und das Gleiche bei den Emmaus-Jüngern. Sie laufen neben Jesus her, sprechen mit ihm und nehmen doch nicht wahr, dass es Jesus ist, der da mit ihnen geht. Aber das kennst du doch auch. Oder hast du noch nie deine Brille gesucht und die war auf deinem Kopf? Oder dein Schlüssel und der lag eigentlich auf dem Tisch, gut sichtbar? Die Emmaus-Jünger erkennen Jesus erst am Abend, nach langen Gesprächen, als er das Brot bricht. Eine typische Jesus-Geste. Sie beginnt damit, dass er Gott dankt. Und Maria erkennt Jesus, als er ihren Namen sagt. Was muss das für eine Glückseligkeit gewesen sein? Wie schön müssen in dem Moment ihre Augen geleuchtet haben? Ihr Leben lang wird sie davon erzählt haben, und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass irgendjemand ihrer Verkündigung hat widerstehen können. Maria hatte in Jesus ihr Lebensglück gefunden. Unbedingte Liebe, Vergebung und die Gewissheit, dass er, Jesus, am Ende ihres Lebens, wenn sie gestorben ist, auf sie wartet und sie in die Arme nimmt. Denn das hat er gesagt. Also im Johannesevangelium steht es so: Berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Und das heißt ja, wir können uns umarmen, wenn du auch beim Vater bist. Warum nicht jetzt? Warum nicht hier am Grab? Weil Maria einen Auftrag hat. Jesus hat ihr die Aufgabe gegeben, das wichtigste Ereignis im Laufe der Menschheitsgeschichte weiterzusagen. Und damit hat er ihr eine große Ehre erwiesen und seine Liebe gezeigt. Aber warum durfte dann Thomas Jesus anfassen, der Zweifler, und Maria nicht? Weil Thomas' Wunsch war, nur seine Finger in seine Wunden zu legen, nicht mehr. Hätte Maria Jesus hier am Grab umarmt, sie hätte ihn nie wieder losgelassen. Keine Verschwörung von Lügnern und Manipulatoren, keine Verrückten, sondern Menschen, die von der Wahrheit Jesu bis ins Tiefste überzeugt waren und berührt von seiner Liebe. Einer Liebe, die ihrem Leben Bedeutung gab. Heute habe ich über die Auferstehung gesprochen. Morgen werde ich über das ewige Leben predigen. Ich komme zur Anfangsfrage zurück. Was erlaubst du dir zu glauben, wenn du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Du erlaubst dir zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias. Du erlaubst dir zu glauben, was er gesagt hat, dass Menschen sich ändern können, dass Vergebung und Heilung möglich ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und Jesus der Erste ist, der auferstanden ist, und wir ihm folgen. Oder kurz gesagt, die, die von Jesus Christus gelernt haben, haben nicht gelogen. Und Jesus hat von Anfang an die Wahrheit gesagt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.